Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sich an die Verfilmung von Alfred Döblins 1929 erschienenen Klassiker Berlin Alexanderplatz zu wagen, dafür braucht es Mut und Entschiedenheit. Rainer Werner Fassbinder hat beides bewiesen, als er den Roman als 14-teilige Serie verfilmte. Aber das ist 40 Jahre her. Eine zeitgemäße Sicht auf den Stoff bietet nun der Filmemacher Burhan Kurbani an. Die Presse äußerte sich nach der Berlinale Premiere jedenfalls begeistert. Im Interview mit unserem Sender hat Kurbani erzählt, wie er auf die Idee kam, die Geschichte aus der Perspektive eines schwarzen Geflüchteten aus Guinea-Bissau neu zu erzählen.
Also es geht in dem Film stark um die Community von Dealern im Park Hasenheide in Berlin. Und es geht viel darum, wie ich sie halt immer wahrgenommen habe, dass ich gemerkt habe, dass da am Rande der Gesellschaft eine Community von Männern mit Drogen dealt und von den gutbürgerlichen Besuchern dieses Parks halt stigmatisiert immer als Dealer, als Kriminelle angeschaut wird. Und dass mich das total wütend gemacht hat, dass die keine Stimme, kein Gesicht, keine Repräsentation haben, die irgendwo fair ist.
Burhan Kurbani über seinen Zugang zu Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz. Morgen kommt seine Adaption endlich in unsere Kinos. Die Kritikerin Anke Lewicke ist bei mir, sie hat den Film natürlich schon gesehen. Geht Kurbanis Idee auf? Kann man die Geschichte von Franz Bieberkopf so vergegenwärtigen, indem man den Dealern ein Gesicht gibt?
Also wenn man den Namen Franz Bieberkopf hört, assoziiert man doch eine existenzielle Einsamkeit. Man sieht einen Mann vor sich, der wie ein Gespenst durch Berlin zieht, der dann in einer Art Unterwelt ein Schattendasein führt. Und diese existenzielle Einsamkeit, die strahlt auch Kurbanis Held Francis aus. Er arbeitet illegal auf einer Baustelle. Und in dem Land, in dem er eigentlich eine neue Heimat finden möchte, muss er eben immer in Verstecken leben. Und dann lässt er sich von Statussymbolen anlocken, dicke Autos, Flachbildschirme und er will dann eben auch Drogendealer werden. Aber erst muss man dann auch mal in der Berliner Hasenheide klein anfangen. Er muss erst mal für die anderen Drogendealer kochen. Und diese halbdokumentarischen Aufnahmen, also die haben sowas, gefallen mir eigentlich schon ganz gut. Da kriegt man die Rangordnung kennen, lernt einfach, wie sie miteinander umgehen. So aus nächster Nähe kann man sich das anschauen. Aber letztlich bleibt das doch alles nur Kulisse und wie Döblins Roman zieht eben auch dieser Film Francis in eine Abwärtsspirale hinein, aber ohne eine Gegenwärtigkeit zu entwickeln. Also man spürt schon, dass Burhan Kurbani auf der Suche nach großen und wuchtigen Bildern ist und das Milieu, in dem sich Francis wiederfindet, das gibt ja optisch viel her. Also er ist dann in den Clubs, es werden so Kostümpartys wie in den 20er Jahren gefeiert, er geht in das Prostituierte Milieu, der Drogenrausch lässt sich gut bebildern, aber das eigentliche Schicksal geht in diesem Bilderrausch doch dann immer mehr unter.
Also da haben Sie ja schon ein paar Vorbehalte formuliert im Hinblick auf die formalen Mittel. Können Sie die Ästhetik des Films noch genauer beschreiben?
Ja, also da würde ich gerne mal bei dem Gegenspieler anfangen. Reinhold, gespielt von Albrecht Schuch. Und diese Rolle ist viel interessanter geschrieben. Das ist der Mephisto, der Francis, der eigentlich ein guter Mensch sein will, immer mehr eben in das Drogenmilieu hineinzieht. Der ist ein Verführer mit unheimlich vielen Facetten, charismatisch, ein Soziopath. Also da schaut man wirklich gebannt hin. Aber diese Figur verweist letztlich auf keine Realität. Und er lässt aber wiederum die Figur von Francis blass erscheinen und dieser Francis bleibt eigentlich nur noch Reaktion. Jetzt könnte man sagen, dass Francis so wenig Handlungsmöglichkeiten hat. Das entspricht ja einer Realität, aber für diese Innenperspektive findet Kurbani einfach keine Bilder. Also das ist dann bei Franz Bieberkopf in dem Roman ist ja ein Medium und ein Medium, mit dem eben die sozialen Schichten der Weimarer Republik und auch die Stimmung, die politische, einfach skizziert wurde. Aber hier lernen wir eigentlich die Welt gar nicht kennen, die gar keinen Platz hat für einen geflüchteten Menschen wie Francis. Also die bleibt einfach, es bleibt ein luftleerer Raum, der Film.
Es gibt noch einen anderen Film, der morgen an den Start geht, der Film Waves von Trey Edward Schultz. Als Waves letzten Herbst in den USA im Kino lief, wurde er mit Moonlight verglichen. Der Film von Barry Jenkins bekam einen Oscar. Sehen Sie auch Parallelen zwischen Moonlight und Waves?
Ja, vor allen Dingen sehe ich die Parallele auch, dass beide Regisseure sich eine unheimliche, schöne erzählerische Freiheit nehmen. Also es gibt in der Geschichte erstmal einen inhaltlichen Unterschied. Es geht ja in beiden Filmen um schwarze Familiengeschichte. Und der junge Held Tyler aus Waves, der hat so blondierte Haare, der kommt allerdings aus einem sehr gut situierten Haus. Der Vater Bauingenieurin, die Mutter Therapeutin, großes Haus, Kunst an den Wänden, Klavier. Und wir lernen ihn so in so einer Samstagabend-Party-Stimmung kennen. Die Welt gehört uns. Er geht mit seiner Freundin, die aus einer lateinamerikanischen Familie kommt, aus. Sie hängt so beim Autofahren den Kopf so raus. Aber ganz schnell kriegen wir mit, dass dieses Welt gehört uns Gefühl doch sehr fragil ist, dass diese Welt, die so gesichert scheint, doch nur so ein Kartenhaus ist. Und zwar ist es so, dass dieser Tyler ein Wrestlingstar an der Schule ist und dass er sich dadurch auch das Stipendium höchstwahrscheinlich holen konnte. Aber er hat dann eine Schulterverletzung, kann nicht weiter trainieren. Und dann ist es so, dass die Freundin ihm auch noch sagt, ich bin schwanger. Also alles bricht zusammen. Die Situation eskaliert und dann gibt es immer wieder so Schwarzblenden, sodass wir, was passiert ist, so die ganze Wucht auch erahnen können. Und dann gibt es eine längere Schwarzblende nach einer Katastrophe und dann übernimmt der Film auf einmal die Perspektive von der jüngeren Schwester von Tyler, von Emily, auf der jetzt die ganze Last der Familiengeschichte auf deren Schultern liegt.
Also die erzählerischen Freiheiten, die sich Trey Edward Schultz nimmt, die nehmen Sie auf jeden Fall gefangen und überzeugen. Was macht der Regisseur von Waves sonst noch besser?
Ja, was er einfach besser macht, ist, oder anders, er will ganz konsequent nicht die Geschichte seiner Figuren erzählen, sondern er will sich einfach diesen Figuren annähern, indem er in die Stimmung hineingeht, in die Emotionen. Und er hat früher Musikvideos gedreht. Also er arbeitet unheimlich viel mit Musik. Dann gibt es bei der Party Hip-Hop, beim Wrestling so ein aggressiver Sound, dass man das eben den Drill kennenlernt. Also das ist alles ganz interessant. Und wenn der Film später dann die Perspektive von Emily einnimmt, dann sind Bild, Sound und die Innenwelten immer noch eine schöne Symbiose. Also das macht der Film unheimlich gut. Und gleichzeitig, weil er so dicht bei den Figuren ist, konsequent daraus erzählt, kann er so über kleine Alltagssituationen auch erzählen, dass der Rassismus und die Diskriminierung, die die beiden Geschwister erfahren haben, einfach verdrängt wurden, aber trotzdem immer präsent sind. Und dadurch kriegen wir eben auch den Druck mit, den Tylers Vater immer auf seinen Sohn ausgeübt hat.
Die Welt interessiert sich einen Scheißdreck für dich oder mich. Wir können uns den Luxus, mittelmäßig zu sein, nicht leisten.
Das war eine Filmszene aus Waves. Dieser Film und Berlin Alexanderplatz starten morgen in den Kinos. Anke Lewicke hat beide Filme gesehen. Danke für die Kritik und den Besuch im Studio.
Gerne.